Dann lass mal klappen, Alter. 3, 2, 1. Ja, hallo, ich bin Jan Philipp aus Kiel und nein, verdammt nochmal, ich fühle mich nicht wie Hans Scholl in unserer funktionierenden Demokratie. Gegenüber von mir sitzt der Thoralf aus München. Thoralf, ja, herzlich willkommen und herzlich willkommen, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Turbulente 14 Tage sind hinter uns und ich weiß gar nicht, wo wir heute hier anfangen sollen. Thoralf, vielleicht kannst du uns ja weiterhelfen.
Servus. Ja, hast recht. Turbulent war es allemal, gesellschaftlich, bei mir auch persönlich. Und ich muss dazu sagen, also, wo du das schon ansprichst mit Jana aus Kassel.
Genau.
Ich bin ja an der Scheiß-Uni, wo das passiert ist, ne? Irgendwie Anfang der 40er. Und, oder beziehungsweise die Scheiß-Uni ist in meiner Stadt, wo das passiert ist, die LMU halt. Und ich war halt in den Gebäuden, wo sie diese Blätter geworfen haben. Und auch der Platz direkt davor ist nach den Geschwistern Scholl benannt. Und das waren natürlich noch zwei weitere, deren Namen ich jetzt leider nicht zur Hand habe. Dabei involviert und noch viel mehr, glaube ich sogar. Rede ist von der Weißen Rose. Und wenn man mal in diesen Gebäuden ist und dazu diese Blätter liest und die Biografie von den Leuten, dann wird einem schon ganz komisch, weil es dann halt wirklich greifbar ist. Und ich glaube, das fehlt unter anderem der Hanna, Jana, Anna,
Jana,
Alexa.
Jana.
Alexa. Hast du das Video gesehen?
Ich habe das Video, ich wollte es mir nicht angucken.
Ich auch nicht.
Ich hab's gelesen halt, also auch den, was sie gesagt hatte, also zitiert. Und bin dann aber trotzdem aus Versehen irgendwie doch irgendwo raufgekommen, wo es gespielt wurde und dann habe ich es halt gehört und dachte mir auch nur, oh Gott. Und das ist ja leider nicht das Einzige, was jetzt dieses Phänomen auftritt, dass diese ganzen Querdenker sich jetzt so hinstellen, als wären sie irgendwie Verfolgte unter dem Nazi-Regime. Dieses elfjährige Mädchen, was ja da auf der Bühne stand und gesagt hat, sie fühlt sich wie Anne Frank, weil sie heimlich ihren Geburtstag feiern musste. Das ist ja ähnlich so und diese Methode oder auch dieses Rumlaufen mit den Judenstern, wo dann hier die Impfgegner und sowas. Und das sind ja Sachen, ich verstehe es einfach nicht, wie man so sein kann, beziehungsweise auch, es ist ja eine absolute Verharmlosung und eine Verpönung aller Opfer, die unter diesem Regime in dieser Zeit gelitten haben, die ermordet worden sind oder auch heute noch daran leiden, Überlebende und dass man sich damit dann versucht, ins rechte Licht oder besser gesagt aus dem rechten Licht zu rücken. Finde ich, ist einfach nur eine Maskerade und es ist einfach nur abscheulich.
Abschaulich und ich glaube auch einfach wirklich dumm und unempathisch. Also da sind ganz viele Sachen, die einfach dafür sorgen, dass man denkt, was stimmt denn nicht mit euch? Also ich behaupte nicht nur, denen ist einfach nicht bewusst, was die da sagen.
Ja.
Wir haben amerikanische Verhältnisse erreicht.
Ja, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich würde sagen, dass es Menschen, also dass der Spalt noch nicht so groß ist einfach. Ja, dass noch wesentlich mehr Leute normal
denken. Ich rede nicht von diesem Trump und bla, sondern einfach von dem Bildungsniveau.
Ach so, von dem Bildungsniveau meinst
du, okay. Das Bildungsniveau eines durchschnittlichen Amerikaners.
Ja, aber nun darf man auch nicht vergessen, dass es vielleicht 10% sind, ne, der deutschen Bevölkerung, die so sind. Also diese Querdenker und sowas, ne? Vor allen Dingen das Paradoxe, was ich so widerlich finde, ist ja, hast du das mitgekriegt, dass sich der Querdenker-Chef mit dem Reichsbürgerkönig getroffen hat?
Ja. So, aber der trifft sich ja mit jedem,
also das, reden das, kann man das ja denn, mal. Dass dann auf der einen Seite demonstriert wird und gesagt wird, wir fühlen uns wie irgendwie von den Nazis unterdrückt und auf der anderen Seite trifft man sich dann mit diesem Sektenführer, der ja so eine Reichsbürger-Sekte hat. Die haben ja so ein eigenes Gelände auch. Mhm. Ich glaube, ehemaliges Krankenhaus ist das. Mhm. Und was dann halt auch nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland ist, sondern ich glaube, das Königreich Deutschland. Die haben ihre eigenen Pässe, ihre eigenen Führerscheine, die haben sogar ihre eigenen Banken gehabt und alles. Der ist ja auch dafür in den Knast schon gewesen. Ich weiß jetzt gerade, habe den Namen von ihm vergessen. Und das ist ja auch vor allen Dingen ganz abstrus, dass man so zweigleisig einfach fährt da. Und ich verstehe es einfach nicht, wie denn die Leute das nicht checken können.
Bin ich voll bei dir. Ich habe gerade geguckt, ich habe nämlich über den Typen gerade gelesen, es gibt eine schöne Seite, die heißt Psiram. Das ist so wie Wikipedia aufgebaut und da geht's um Aluhüte und Schwurbler und sowas. Also P-S-I-R-A-M. Und da habe ich über das Königreich von Deutschland geredet und so. Und der Typ, ja, wie du sagst, war im Bau wegen Kranken, weil er eine Krankenkasse und sowas in die Welt gerufen hat und sowas. Und ich habe auch seine Grundrechte, beziehungsweise, wie heißt denn das? Worauf sein ganzer Staat aufgebaut ist, irgendwie durchgelesen mit Rechten und Ministern und bla und blub. Und
seine Verfassung oder was?
Ja, danke, Mann, ich meine Wortfindungsschwierigkeiten. Genau, die Verfassung und dass er immer das letzte Vetorecht hat und sowas. Und ja. Dass man sein Grundstück, wenn man eins besitzt, irgendwie abgeben muss an ihm, aber dafür dann lebenslanges Wohnrecht da drauf hat, aber nichtsdestotrotz gehört es dann ihm. Und so, wobei das natürlich fraglich ist, ob das denn im bundesdeutschen Raum denn quasi rechtlich ist.
Ja.
Aber ja.
So, dann geht das auch weiter mit der AfD, die dann irgendwelche komischen Leute ins Parlament eingeschleust haben.
Oh, da muss ich ja mal erzählen, ich habe mir die Sitzung angesehen, wo es um dieses Infektionsschutzgesetz ging. Und ja. Ich habe mir den ersten Redner angehört. Und hab nicht sofort auf Anhieb gewusst, weil es nicht eingeblendet wurde, dass das einer von der AfD ist. Und ich bin dem fast auf den Leim gegangen. Bis dann der Nächste kam, der von der SPD war und meinte so, ey, Alter, wenn ihr auch keine Vorschläge macht, sondern einfach nur da sitzt und oder nicht mal an den Sitzungen teilnimmt, hört auf rumzuheulen. Und da dachte ich so, oha, Alter, jetzt weiß ich, wie das funktioniert.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, wo das hinführen soll, beziehungsweise auch mit der AfD. Ich habe letztens so eine Seite entdeckt, die heißt, auf Facebook gibt es die. Ich glaube, wir werden euch jagen. Das ist ein Zitat von Gauland gewesen, was er mal irgendwo in einer Rede gesagt hat. Und da sind alle AfD-Zitate, die öffentlich getätigt wurden, drauf oder so ganz prägnante AfD-Zitate. Und zum Beispiel sowas wie, ich höre mit meiner Tochter die erste Strophe des Deutschlandliedes. Das ist so eine Seite, die hat diese Zitate alle aufgefangen und gibt die dann halt so wieder. Da habe ich mich mal so ein bisschen durchgelesen und dachte auch so, ja, okay, das ist schon heftig, was da so steht.
Dann, die instrumentalisieren ihre Kinder, die haben an diesem Tag, wann war denn das? Donnerstag, haben die ihre Kinder mit auf die Demo genommen, in die erste Reihe gestellt, um sie als Schutzwall zu instrumentalisieren. Ja. Und dann kamen die Wasserwerfer und die haben rumgeheult. Und jetzt mal ernsthaft, ich weiß, wie ein Wasserwerfer jemanden umbashen kann. Ich hab's im echten Leben gesehen. Das war ein Strahl, um die Leute auseinanderzubringen. Ich bin kein Fan von Wasserwerfern und auch absolut nicht von der Polizei beziehungsweise dem, was da so los ist. Aber der Einsatz von dem Wasserwerfer war sowas von gerechtfertigt. Aber trotzdem wird da immer noch, ach, naja.
Ja, ich auch so einen Post gelesen aus so einer komischen Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch gesehen.
War es mit dem Parkplatz?
Nee, das nicht mit dem Parkplatz, sondern mit den Kindern. Das mit dem Parkplatz war ganz geil, fand ich. Das mit den Kindern, wo einen dann geschrieben hatte, ja, wir schicken unsere Kinder mit Luftballons nach vorne, damit die ein Schutzschild bilden können, damit die Wasserwerfer nicht auf uns schießen. Also geht dahin, wo ihr denn die Luftballons seht, denn da seid ihr vor den Wasserwerfern geschützt, so weißt du. Und dachte ich auch nur, krass.
Was sollen wir sagen? Ja. Lassen wir sie machen. Also nee, lassen wir sie nicht machen, aber ich habe keine Ahnung. Weltschmerz durchfährt meinen Körper in den letzten paar Wochen, kann ich sagen.
Ja, ist auch so. Ist wirklich so. Ja, dann habe ich ein Interview gesehen von dem ehemaligen Personenschützer von Attila Hildmann.
Oh, ich habe es nur ausschnittsweise gehört, aber ich weiß, worum es geht.
Da musst du dir mal vorstellen, das war auch so ein richtiger Atze, so, ne? So wie man sich so einen Menschen aus der Szene vorstellt, einfach.
Mhm.
Und sogar der hat gesagt, ey, das war mir zu heftig, ich hatte da keinen Bock mehr drauf, weil Attila Hildmann ihn wohl einfach so privat geschrieben hat, dass eine neue Leibgarde eingerufen werden muss und eine neue SA und sowas gegründet werden muss, und weil er ist halt Adolf Hitler und seine Initialen sind ja auch AHA, und das war so krank, Mann, und wo der Typ dann auch gesagt hat, ey, nee, das ist mir zu viel, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er wohl auch mit Frauen geredet, die halt mit Attila Hildmann Kontakt hatten und da ein- und ausgegangen sind im Haus, und die haben wohl gesagt, dass er dann manchmal im Bett sitzt und weint, weil er Angst vor der Antifa hat. Das war ein super, super weirdes Interview irgendwie von diesem Typen. Und da habe ich auch nur gedacht, Alter, was für ein kranker Mensch, so. Der braucht ja eigentlich Hilfe.
Können wir noch mal dem Ordner loben von Anna aus Kassel, den Kasseler Ordner, der dann auch gesagt hat, ey, das ist halt hier einfach
Holocaust-Verleumdung
und keine Ahnung. Und das Erste, was ich dann gestern gelesen habe, ist, kommt aus der linken Szene. Ja,
ist scheißegal, wo der herkommt, Alter. Das habe ich auch gelesen. Kommt aus der linken Szene. Ja, und? So,
ich komme auch aus der linken Szene. Jeder, der den Holocaust wahrnimmt als das, was er war, wird hier irgendwie als links Also, oh.
Nee. Ja, habe ich auch gedacht. Ne? Ist doch scheißegal, woher dieser Typ gekommen ist. Ja, was hast du denn auf dem Zettel heute? Jetzt habe ich gerade schon so lange hier gelabert und einfach ein Thema aufgerissen.
Ich habe tatsächlich nur zwei Sachen und die eine Sache will ich nachher die Episode beschließen.
Okay.
Quasi, also bevor wir unsere Songs machen, weil es für mich einfach eine wunderschöne Geschichte ist und ich da auch ein bisschen an die Menschen appellieren möchte, an die paar People, die uns hören. Und ich habe eine andere schöne Geschichte, die ist mir Samstag widerfahren. Bin ich abends, wollte ich Corona-gerecht, sollte ich Besuch kriegen von einem befreundeten Pärchen, also zwei Haushalte in einem. Ja. Alles regelkonform. Und vorher war ich dann nochmal spazieren. Und dann gehe ich bei mir hier die Straße entlang und man muss dazu sagen, ich wohne halt direkt an der Isar und hier ist die Straßenführung. Ich wohne halt quasi an der Haupteinflugsschneise, ich glaube von zwei Einflugsschneisen, wenn man in die Innenstadt will. Und auf jeden Fall in eine Himmelsrichtung rein oder raus will. Und da ist die Straße halt gesplittet in jeweils zwei Einbahnstraßen, damit der Verkehr besser fließt. Und dann gehe ich hier lang und Samstagabends ist hier halt nicht mehr so viel los. Und dann sehe ich da einen Bus, der irgendwie immer seine Scheinwerfer auf und zu macht. Beziehungsweise also an- und aus macht. Und ich dachte, okay, technisches Problem, weil da oben auch nicht dran stand, wo der hin will irgendwie.
Kommt jetzt die Busfahrer-Story, die du mir jetzt gerade auch zum ersten Mal erzählst, weil du sie so lange zurückgehalten hast, bis wir hier in den Podcast
waren. Ja, machen. Genau.
An dieser Stelle übrigens noch mal ganz kurz das Datum vielleicht sagen. Wir haben heute Montag, den 23.11., nur so zur Info. Also falls das, was wir hier labern, schon irgendwann überholt sein sollte.
Und am 21.11. um ungefähr diese Uhrzeit ist dann halt dieser Busfahrer, der Bus hatte keine Beleuchtung und sowas. Und ich sehe immer nur die Scheinwerfer aufblinken und dachte so, okay. Und ich glaube, der wollte mir Zeichen geben oder so, weil ich dann irgendwann losgegangen bin. Und dann fährt er halt los und bleibt neben mir stehen und macht die Tür auf. Und dann sitzt da ein Herr drin, der im normal Deutsch mit mir gesprochen hat, halt ziemlich dollen Akzent hatte und sehr, sehr emotional wirkt und meinte so, ey, Alter, ich hab mich verfahren, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Und ich so, wie, Alter, du bist doch Busfahrer, du lernst das doch oder so. Okay. Und dann meinte er zu mir, ey, Alter, ich bin falsch abgebogen, ich, kacke, Mann, kannst du mir helfen? Und ich so, ey, ja, wo musst du hin? Ja, ich muss zum Harras. Ich muss nach Fürstenried und so. Und ich so, ja, du bist schon auf der Linie. Und er so, nee, ich muss aber da anfangen. Und ich, okay. Und dann sagt er zu mir so, ja, ich muss zum Harras. Kannst du mir sagen, wie ich da hinkomme? Ich so, ja, du musst da und da und da langfahren. Und er so, kannst du bitte einsteigen, mich kurz begleiten? Und ich so, ja, okay, gut. Und dann durfte ich vorne bei ihm einsteigen. Eigentlich darf man das zurzeit, glaube ich, noch gar nicht hier. Okay. Und dann fährt er und fährt er und fährt er. Und dann kommt die erste große Kreuzung und dann fragt er mich, was hier ist. Und dann sage ich so, naja, das ist der und der Platz. Und dann meinte er, genau, geht's da runter zum KVR, also Kreisverwaltungsreferat, also da, wo man seine Wohnung und sowas ummeldet, zur Potschi-Straße. Und ich so, ja, da geht's runter zur Potschi-Straße. Oh, dann biege ich hier ab, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Und dann biegt er ab und freut sich total und meint so, okay. Yes, thank God, yes. Und meint so, okay, ich lass dich hier raus, Bruder. Und ich so, ey, alles gut werden, ey. Und er so, ey, Mann, ich bin so glücklich, ich danke dir vom ganzen Herzen, wenn ich dich wiedersehe, ey. Ich danke dir. Man sieht sich immer zweimal.
Wie ist er denn da hingekommen überhaupt?
Naja, ich glaube, der kam vom Isartor quasi. Das ist halt hier einer der Knotenpunkte, wo du halt mit dem Bus hinfährst. Und ich gehe davon aus, dass er irgendwie von da aus dann halt losgefahren ist und halt zum Harras musste, was auch ein Knotenpunkt ist für Busfahrer. Beziehungsweise er musste nach Fürstenried, also da habe ich auch Freunde, von der weiß ich, wo er hätte hinfahren müssen und so, aber ich hatte halt keinen Bock mitzufahren. Und der war halt einfach falsch abgebogen und völlig verwirrt, weil das halt auch so nicht seine klassische Buslinie war anscheinend. Also natürlich müssen die das lernen und so. Und ich glaube, aber erstens kriegen die trotzdem Hilfen. Und zweitens, wenn du halt neu bist und die Linie hast oder sowas, dann lernst du auch erstmal nur die Linien, die du fährst. Und den Rest guckst du dir dann an. Und wahrscheinlich ist der einfach losgefahren, weil der halt ans völlig andere Ende von München musste irgendwie, wo du halt schon 20 Minuten unterwegs bist oder sowas.
Vielleicht war es ja auch gar kein Busfahrer und hat den Bus einfach geklaut.
Das kann sein, aber wenn, dann hatte er ja auch die Montur an und war sehr nett.
Ja, ja.
Und hat mich halt rausgelassen und war super, super dankbar. Und das fand ich mega schön. Das fand ich toll.
Ja, das ist doch gut.
Und vor allem, also, ich habe danach das auch sofort Freunden erzählt, weil, also, ich bin ja so ein, ich weiß nicht, wie das kommt, aber ich bin so ein Mensch, der sowas anzieht irgendwie. Also, mir passiert selten Schlechtes mit anderen Menschen im Sinne von, dass ich Gewalt erleben muss oder sowas oder Streit oder so. Aber sowas halt schon. Und das war mega schön, weil mir das lange nicht widerfahren ist.
Ja, okay.
Und er einfach wirklich pure sich Dankbarkeit. Sich auch
so hart gefreut hat, ne?
Ja, Mann, ey. Das war halt wirklich das hat man auch gemerkt, dass der noch mal eine andere Kultur, einen anderen Kulturhintergrund hat. Weil der sich noch mal völlig anders gefreut hat. Und auch dieses mit Gott und sowas. Das, ich habe jetzt nicht so den besten Bezug zu Gott und halt den auch eher für einen guten für eine gute Science-Fiction-Figur, aber das fand ich einfach sehr schön. Dass sich dieser Mensch so freuen konnte über diese kleine Geste. So, das war das für mich, weil für mich waren das halt 500 Meter in die falsche Richtung.
Ja, ja, ist. Ne, im Gegensatz dazu, dass er, wer weiß, wo er gelandet wäre, wenn er keine Hilfe gekriegt hätte.
Zur Not wäre ich auch noch mit dem zum Harras gefahren, irgendwie, oder irgendwo hin, wo er sich wiederfindet, wo er sagt, okay, hier kenne ich mich aus, aber. Bock hätte ich da halt nicht drauf gehabt. Ich wünsche den Menschen alles Gute. Das ist auf jeden Fall sehr schön.
Ja.
Ja, und sonst? Ich habe nicht so viel. Ich bin gerade bei mir aus dem Job raus.
Ja.
Aus psychologischen Gründen. Und da wird gerade geguckt, was es ist. Also ich war ja schon mal in psychologischer Behandlung. Und eigentlich komme ich auch sehr gut klar mit meinen ganzen Wehwehchen und so. Aber das hat jetzt irgendwie. Es ist jetzt so doll geworden, dass ich gesagt habe, jetzt will ich mir mal Hilfe holen, damit ich es mal irgendwie hinter mich habe.
Ja, also okay.
das klingt so hart, aber für mich ist das halt was ich offen anspreche, wo ich auch mit Menschen drüber rede, wo natürlich auch meine Arbeitskollegen dann Bescheid wissen oder die es wissen müssen.
Genau, das hat was mit dem Herbst zu tun?
Naja, das hat was mit grundlegenden Sachen, die ich, glaube ich, ein bisschen bei mir verschleppt habe zu tun und damit, dass ich, glaube ich, gerade an der Ecke bin, wo ich entscheiden muss, wo ich auf professioneller Ebene weiter will, weil ich merke, dass mich der Job, glaube ich, mehr stresst, als ich es an mich ranlasse oder so. Und jetzt zeigt mir mein Körper oder meine Psyche das in Form, die ich halt so nicht wahrgenommen habe.
Okay.
Das ist mega abgefahren. Das ist auch schwer zu erklären, glaube ich, für Außenstehende. Vielleicht manche würden sagen, oh, Burnout oder so. Ich weiß nicht, wie sich ein Burnout anfühlt. Und ich würde nicht behaupten, dass ich ein Burnout habe oder irgendwie sowas. Ich merke halt auch, dass es einfach im Privaten zwei, drei Sachen gibt, die ich immer wieder geklärt kriege, aber die halt laufend wiederkommen und wo ich jetzt einfach mal irgendwie mit professioneller Hilfe irgendwie rangehen will.
Ja.
Weil ich das auch mit 40 einfach spätestens mal durchhaben möchte.
Kann ich absolut nachvollziehen und ist, denke ich, dann auch mal ein richtiger Schritt. Und finde das auch gut, dass du das ansprichst und auch drüber redest, weil viele haben dann halt auch Angst davor, sich dann Hilfe zu suchen einfach, ne?
Auf jeden Fall. Also bei mir ist es halt so, ich war halt vor 11 Jahren schon in Behandlung wegen posttraumatischer Depression. Da kam damit einher, dass mein Vater verstorben war und sowas und Alkoholismus, Scheidungskind, bla. Also da war halt alles so, was dann innerhalb von 20 Jahren zusammenkommen konnte, kam dann da zusammen und war dann für mich halt auch der Punkt zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter, wo ich mich dann habe selbst einweisen lassen. Die Geschichte kennst du ja.
Ja, die kenne ich richtig.
Vom Grundgerüst her. Und danach habe ich dann auch erstmal das Trinken wieder aufgehört. Danach habe ich halt mit dem Trinken aufgehört. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt ein Mensch, der einfach immer wieder in solche depressiven Episoden fällt. Also nicht im Sinne von, ich bin jetzt krass depressiv, sondern einfach so dieses, ja, mehr als Melancholie, was so mancher spürt oder so ist das denn schon so. Mhm. Aber ich kann damit, habe ich ja schon öfters erwähnt, ich kann damit arbeiten und ich habe da so meine Ventile und mein Werkzeugkästchen irgendwie, aber. Jetzt merke ich gerade, vielleicht auch in dem Cocktail mit Corona und dass ich hier in München neu bin oder sowas, dass ich das einfach jetzt mal bearbeiten will. Ich nutze jetzt die Chance gerade für mich. Und ich finde es auch, wie gesagt, legitim, darüber zu reden. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Aber ich weiß halt, was auf mich zukommt. Deswegen fällt es mir leicht, quasi diesen Schritt auch einfach zu gehen.
Ja. Aber es ist allgemein ja momentan so eine bedrückte Stimmung irgendwie, durch Corona natürlich auch, und aber auch durch diese ganzen Menschen, die man dann im Fernsehen rumlaufen sieht. Und komische Ansichten haben und das lässt einen ja halt einfach nicht kalt so. Und das drückt ja natürlich irgendwie die Stimmung noch weiter runter. Du siehst es im Fernsehen, du siehst da Leute demonstrieren, die stehen eng zueinander, ohne Masken auf und wir sind im Lockdown und dann fragst du dich halt auch einfach, was soll die Scheiße so, ne? Mhm. Und das macht natürlich traurig und auch so ein bisschen entsetzt vielleicht oder auch so ein bisschen, ja, wo man dann den Glauben einfach auch mal verliert, wieso sowas denn halt zugelassen wird einfach. Mhm. Und Restaurants dürfen nicht mit Hygienekonzepten dürfen nicht aufhaben. Und auf der anderen Seite dürfen irgendwie 10.000 Menschen dicht an dicht ohne Maske demonstrieren, beziehungsweise, wenn man jetzt mal weiter ein bisschen zurückgeht, Leipzig oder sowas war es ja, glaube ich, wo dann die Polizei auch das gar nicht aufgelöst hat, beziehungsweise es nicht konnte. Und was ja in Berlin passiert ist, also das hat ja Berlin gut gemacht. So, und dann siehst du da Leute auf der Straße und keiner schreitet ein, keiner macht was. Und dann fragst du dich halt auch, was sollen die Scheiße so? Und das ist halt auch etwas, was mich traurig macht dann einfach. Dann kommt noch der Herbst natürlich dazu, es wird wieder dunkel und früher und es wird kalt draußen und diese Herbstmelancholie, die ja aber auch mitunter schön sein kann, das hast du ja schon
also
in der...
Ich genieße das total, also hier wird es halt auch jetzt echt bitterkalt, ne? Jetzt hier ist so quasi eigentlich schon fast Winter jetzt da ich finde das schön.
Ja, ich weiß, ich habe auch viele Leute in der letzten Zeit mit vielen Leuten geredet, die das genauso sehen, die auch sagen, ey, Herbst, finde ich, ist die geilste Jahreszeit.
Ja.
Scheiß auf Sommer oder sowas, ey, Herbst ist so mein Ding. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich da entscheiden sollte, genau. Jede Jahreszeit hat irgendwie Vorteile und Nachteile.
Ja.
Aber worauf ich hinaus wollte, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Anlass. Ich bin so am Umdekorieren zu Hause gerade. Und ich glaube, das ist immer so Deko-Kram machen, beziehungsweise Möbel umstellen. Das ist immer sowas, finde ich, um aus so einem Trott rauszukommen.
Das soll ich dir sagen, was das ist? Das ist Nestbauen.
Nestbauen.
Du baust hier dein Nest fürs nächste fast halbe Jahr, weil, na, stimmt ja gar nicht. Also für die nächsten 3-4 Monate, wenn denn der Frühling wiederkommt. Aber das kenne ich. Nestbauen. Das mache ich auch immer. Ab Oktober ist bei mir Nestbauen angesagt. Da muss ich irgendwas in der Wohnung verändern und das schön kuschelig machen und so. Die meisten Leute machen das irgendwie mit Weihnachtsdeko und sowas. Also die klassischen Leute. Weihnachtsdeko, Herbstdeko. Meine Mutter dekoriert für jede Jahreszeit.
Aber das ist ja nun aber auch ein Stück normal. Das ist ja jetzt nichts um dekorieren, damit man sich besser fühlt. So in dem Sinne.
Also nee, genau. Wohnung. Aber dieses Gefühl, weil das ja auch mit gewissen Emotionen dann verbunden ist. Mhm. Weil man es vielleicht aus der Kindheit kennt oder sowas. Und wir machen es halt anders. Ne? Ich habe ja erzählt, dass ich hier gerade mein Wohnzimmer umdekoriert habe und jetzt bist du dran.
Genau, größerer Schreibtisch kommt rein. Da habe ich mir schon ein paar Inspus geholt und das wird ganz nice.
Endlich mal eine ordentliche Kamera, womit ich dich denn mal hier sehe. Ey.
Das wird auf jeden Fall nice und auch kostspielig. Aber nice.
Das ist schön.
Ja, ich bin mal gespannt. Das ist so, womit ich mir gerade die Zeit so ein bisschen vertreibe und was mich dann auch wieder positiv immer denken lässt. Wenn du dir vorstellst, wie es denn aussieht, wenn es fertig ist, weißt du?
Mm.
Das ist halt immer geil, finde ich. Und dann ist es fertig und dann ist es nachher scheiße, dann das. Nein,
fuck.
Aber. Nein, das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber das ist so, womit ich so ein bisschen dann halt mich ablenke, einfach. Ja.
Sehr schön. Ja, hast du noch mehr?
Wollen wir die dreimal machen? Also ich habe auch noch eine Recherche.
Eine Recherche finde ich immer gut. Mir ist es wurscht. Was möchtest du machen?
Dann lass uns mal die Recherche machen.
Ja.
Ja. Okay, dann spiele ich mal den Jingle.
Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit für den Mann, der das Gleiche hat wie Ken Jebsen. Einen Presseausweis für den Weltfrieden. Gegen die Verdummung der Menschheit und im Namen der Demokratie begrüßen Sie mit mir Jan Philipp von JP's Recherche.
So, eine Recherche, meine Damen und Herren. Und zwar geht es dieses Mal wieder, ja, ich weiß, das Thema ist so ein bisschen langsam, will es keiner mehr hören, weil es einfach so omnipräsent war in den Medien die letzten Wochen. Und zwar geht es mal wieder um Biden. Beziehungsweise es geht darum, dass Sniffing Biden oder Creepy Joe Biden, wie er auch genannt wird. Es kursieren so ein paar Videos, die auch in meiner Bubble aufgetaucht sind, in deiner wahrscheinlich auch, wo das sind so einfach Zusammenschnitte, Das sind so einfach Zusammenschnitte, wo er Mädchen, jungen Frauen, Kindern an den Haaren riecht oder es so aussehen soll, als wenn er den an den Haaren riecht oder die betätschelt. Und dazu habe ich ein bisschen recherchiert, denn das sollte halt suggerieren, dass der Joe Biden halt irgendwie pädophile Neigung hat, beziehungsweise halt Frauen sexuell belästigt, um ihn zu diskreditieren natürlich. Mhm. Und hast du auch dieses Video, dieses Zusammenschnitt gesehen?
Natürlich, ich weiß auch, von wem es kommt.
Ja, sag mal, von wem es kommt, dann brauche ich das nicht mehr.
Naja, wir kennen ja alle Fox News, das ist ja Donald Trumps favorisierter Nachrichtensender, nachdem Fox News Ende letzten Jahres damit angefangen hat zu sagen, so, ey, Donald Trump, du machst halt auch viel Scheiße, also hör mal auf jetzt, hat er sich einen neuen gesucht. Und das ist irgendein Kabelsender, der, keine Ahnung, gefühlt 14 Zuschauer hat oder sowas, den Trump in seinen Tweets dann oft supportet hat. Und dieses Ursprungsvideo wurde von den Sender beziehungsweise einer der Redakteure dieses Senders zusammengeschnitten und in den Äther, das da heißt Internet, geschossen.
Und ich glaube, das ist auch, der Sender ist auch so eine Canon-Verschwörung, ne?
Ja, die sind auf allem drauf, was irgendwie
so richtig weirden Kram irgendwie.
Ja.
Genau, dazu habe ich so ein bisschen recherchiert, nämlich die Bilder, die man da dort sieht, die möchte ich jetzt gerne einmal analysieren, beziehungsweise sagen, um was für Bilder es sich denn eigentlich handelt und den Zusammenhang so ein wenig erörtern. Und abschließend vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen, auch eine persönliche Meinung. Also ich fange mal an mit so einem Bild, da sieht man Chris Cohn, Senator Chris Cohn sieht man auf diesem Bild und neben Chris Cohn steht die Tochter und Joe Biden beugt sich, Joe Biden steht so seitlich hinter ihr und beugt sich runter und es sieht halt wirklich in dem Moment so aus, als wenn er ihr so an den Haaren riechen würde. Chris Cohns, das war die Vereidigung von Chris Cohns und die Tochter war mit dabei und Chris Cohns hat im Nachhinein auch sich nochmal dazu geäußert und hat dann gesagt, nein, das war, Joe Biden ist ein langjähriger Bekannter unserer Familie, ein sehr, sehr guter Freund. Und er hat einfach nur gesehen, dass die Tochter halt super nervös war. Und dann ist er halt zu der Tochter hingegangen und hat ihr einfach ins Ohr geflüstert, um ihr so ein bisschen die Angst oder beziehungsweise die Nervosität zu nehmen. Hat so ein bisschen von seiner Vereidigung erzählt, als er zum Senator vereidigt wurde, dass dann seine Tochter damals 13 Jahre alt war und hat hier noch so ein paar Tipps gegeben, wie sie so ein bisschen mit den Fotografen umgeht, weil sie halt an diesem Tag im Rampenlicht super doll steht. Und das war das, was er ihr so ins Ohr geflüstert hatte und er hat ihr natürlich dann nicht an den Haaren oder sowas gerochen. Ein weiteres Bild, da sieht man zum Beispiel einen Jungen, er hält den Kopf dieses Jungen hält er mit der Hand nach oben, drückt ihn nach oben so ein bisschen, hält diesen Kopf fest und beugt seinen Kopf zu dem Kopf des Jungen. Das war die Trauerfeier von Joe Bidens verstorbenen Sohn, der ist ja an einem Gehirntumor verstorben und diesen Jungen, den er dort tröstet, das ist sein Enkel, ja. Das Gleiche macht er später auch noch mal mit seiner Enkelin und ich glaube auch mit einer Nichte noch. Ich finde es halt schon perfide, dass jemand, wenn jemand trauert und sich gegenseitig tröstet, eine Familie, dass man das dann so darstellen möchte, als wenn er sich da irgendwie an Kinder vergehen würde. Das zu dem Thema. Dann noch mal ein anderes Bild, und zwar war das bei der Vereidigung von Verteidigungsminister Ashton Carter. Da stand die Frau von Ashton Carter neben ihrem Mann und Joe Biden stand hinter ihr und hat die Hände auf ihre Schultern gelegt und hat zu ihr gesagt, vielen Dank, dass sie ihm das machen lassen. Ja, dass er Verteidigungsminister sein darf. Und weil sie war nervös. Sie war super nervös und er hat sie dann wollte sie so ein bisschen aufmuntern. Und sie hat sogar selber noch gesagt, weil dieses Bild auch für diese Zwecke verwendet wurde und dass sie das auch gesehen hat und hat sich dazu dann nochmal explizit geäußert und gesagt, dass Joe Biden auch wieder ein langjähriger Freund ist und dass sie super nervös war und sie einfach richtig dankbar war, dass Joe Biden in diesem Moment das gemerkt hat und sich einfach hinter sie gestellt hat und ihr so ein bisschen da die Spannung nehmen konnte. Und dafür ist sie ihnen sehr dankbar und er ist halt ein langjähriger Freund von ihr. Und ich möchte jetzt auch noch mal ganz zum Schluss, weil man kann natürlich nicht alle Bilder, die es da so gibt, jetzt durchgehen hier. zum Schluss aber noch mal so ein paar Fakten hier zu Joe Biden sagen. Joe Biden ist seit 50 Jahren in der Politik tätig. In diesen 50 Jahren gab es einen Vorwurf von der sexuellen Belästigung von einer Frau. Da habe ich aber leider nichts mehr weiter zu gefunden. Also ich weiß halt nicht, wie das ausgegangen ist, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass es halt untersucht worden ist und dann halt fallen gelassen wurde, weil sonst hätte man davon ja was gehört. Mhm. Gehe ich stark von aus. Und 7 Frauen haben sich in dieser Zeit gemeldet, die sich so ein bisschen unwohl gefühlt haben, weil Joe Biden halt in den Personal Space eingedrungen ist. Ja, also in den persönlichen Freiraum. Und das fanden die halt nicht so gut, aber haben diese 7 Frauen haben auch gleichzeitig gesagt, sie haben sich niemals von Joe Biden irgendwie sexuell bedrängt gefühlt. Mhm. Sie fanden das halt nur ein bisschen unangenehm oder sehr unangenehm, dass jemand halt so dicht zu einem hingeht. Joe Biden hat dazu sich auch nochmal geäußert und ein Statement abgegeben und hat gesagt, dass er weiß, dass sich die gesellschaftlichen Normen geändert haben und er da auch mitmachen muss, beziehungsweise er sich auch dementsprechend anpassen muss einfach und dass er an sich arbeiten muss, dass er sowas nicht macht. Er weiß, dass es für Menschen auch unangenehm sein kann, wenn man halt so in diesen persönlichen Space ja eindringt. Er ist aber, hat er weiter gesagt, ein sehr fürsorglicher Mensch und er mag es halt einfach gerne, auch Vertrauen zu schaffen und auch auf Menschen zuzugehen, wenn er sieht, dass diese Menschen, ja, dass es denen vielleicht in dieser Lage, in diesem Moment nicht so gut geht. Und das möchte er einfach nur damit erreichen. Und das sieht nach außen, dass das nach außen hin in einigen Situationen komisch aussieht, ist er sich bewusst. Und er will das in Zukunft halt auch unterlassen. Denn es ist natürlich genauso, wie er auch gesagt hat, die Gesellschaft, also jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ich finde das halt auch super weird, wenn jemand da fremde Kinder oder sowas so betätschelt und auch wenn das nur in dem Moment gut meint und da überhaupt keine Absichten hat. Es sieht halt super merkwürdig aus und es ist auch für die Kinder super unangenehm, wenn da so ein alter Sack ankommt und dich auf einmal anfasst. So. Und das ist halt nicht mehr die Gesellschaft, in der wir leben. Also wie er das ja auch schon richtig gesagt hat, die gesellschaftlichen Normen haben sich geändert. Und das muss man lernen und das muss er lernen und ich denke auch, dass er das gemacht hat und ich glaube auch, dass er das in Zukunft einfach unterlassen wird. So, und dass wir diese Bilder auch nicht mehr sehen werden einfach.
Hm.
Das habe ich mal so ein bisschen recherchiert, weil das doch sehr, sehr stark in der Bubble bei mir war und das einfach wieder eine super krasse Falschdarstellung ist von Fakten, mit dem ein Mensch einfach diskreditiert werden soll und deswegen einmal hier dieser kurze Check und diese kurze Recherche.
Bam, 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 bam. Schön. Nice.
Stark.
Stark. Props gehen raus an Daniel Sun. Ja, komm, Bruder, wir sind schon
Props,
wieder so lang.
Wenn wir bei Props auch sind, einmal nochmal Props an die Berliner Polizei, dass sie ja mein Konzept umgesetzt hat, im September? Im September habe ich das in dieser Sendung der Polizei Berlin vorgeschlagen, doch einfach mal 2 Wasserwerfer zu positionieren, damit nicht so ein Sturm auf den Reichstag stattfinden kann. Haben sie umgesetzt, finde ich gut, dass sie da auf mich gehört haben. Also Props gehen auch mal raus an die Polizei Berlin.
Gute Jungs, ihr seid nicht alles nur Idioten. So, und jetzt komm, jetzt will ich mal deine 3 heute hören. Dein Thema.
Ach ja, die 3 haben wir auch noch, ne?
Die 3 haben wir und du bist dran.
Ich bin dran. Ja, eigentlich ist es leicht. Letztes Mal war ein bisschen fahrig, fand ich. Weil man halt echt, und ich habe mir ich dachte so, als wir die Folge zu Ende hatten, Alter, was hast du denn da, wie bist du denn darauf gekommen, so, weißt du? Das waren ja die 3 geilsten Riffs, so in.
Ja, ja, so, aber das ist ja, wenn du es on point machen musst, genau, irgendwie so ad hoc.
Das war ja nur so eine Momentaufnahme quasi. Ja. Heute
irgendwann, wenn wir genug Geld von Spotify und so kriegen und dann auch exklusiv nur noch bei Spotify sind und dann auch die Songs spielen dürfen, dann können wir ja noch mal die geilsten Gitarrenriffs ever machen und dann machen wir aber eine 3-Stunden Sondersendung.
Genau.
Und dann spielen wir auch einfach diese Riffs in den Sendungen.
Selber.
Du spielst sie selber, ich lerne Flöte bis da an und dann spiele ich sie auch Flöte.
Alles klar, geile Kombo.
Ja.
Die 3. Ich habe heute tatsächlich mal wieder 3 nervigsten. Die nervigsten Dinge quasi, in diesem Fall nicht Dinge, sondern die 3 nervigsten Comedians.
Okay.
Also ich glaube, dass wir da Überschneidungen haben werden.
Ja.
Stimmt. Also so Comedians, die halt so super präsent einfach sind in der deutschen Medienlandschaft.
Hm.
Ich meine jetzt keine Comedians aus den USA oder sowas, ne, die jetzt irgendwelche Late-Night-Shows oder sowas haben.
Okay.
Oder Stand-Up-Comedy-Programme, sondern wirklich schon aus auch wieder hier aus dem deutschsprachigen Raum, die so eine gewisse Omnipräsenz einfach haben. Soll ich anfangen?
Ja, bitte, weil ich muss überlegen.
Ja?
Ja.
Ja, okay. Also auf Platz 3 habe ich Mario Barth.
Ah! Oh Gott, mein Mikro übersteuert bestimmt gerade total. Entschuldigung, aber ja, habe ich auch.
Auch auf Platz 3?
Nee, ich hab nur runtergeschrieben. Aber ja, ich nehme den auch auf Platz 3, weil dann haben wir die gleich durch.
Also ich finde, Mario Barth, das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, Mario Barth soll ein super guter Chef sein, tatsächlich. Der soll super fair, super cool zu seinen Mitarbeitern sein und Mitarbeiterinnen. Viele sagen, von dem kann man sich tatsächlich noch, was so das angeht, eine Scheibe abschneiden. Da gibt's wohl, unter den Comedian ist er wohl so der geilste Chef, den man sich vorstellen kann.
Mhm.
Hatte ich auch nicht gedacht, aber ist so, anscheinend. Das sagen viele. Ich finde ihn halt einfach so nervig, weil ich finde, seine Gags sind halt einfach so krass ausgelutscht. Und er macht halt auch immer das Gleiche. Und dann hast du ja auch immer diese komischen Sendungen, wo er dann irgendwelche Steuersachen aufdeckt, glaube ich, ne?
Ja, vor allem diese Steuersachen, die halt irgendwie, das war ja beispielsweise in Rendsburg wegen irgendeinem Kacktunnel oder sowas. Oder irgendeiner Brücke, wo dann nachher die Stadt Rendsburg, beziehungsweise der Kreis Rendsburg-Eckernförde erstmal ein Statement rausbringen musste, von wegen, dass das halt einfach schon seit einem halben Jahr wieder durch ist, das Thema, und die nicht verstehen, was er da jetzt gerade aufbauscht. Aber naja, das ist halt dann auch gute Recherche von seinem Team, ne?
Ja, das stimmt. Ich finde aber auch seine Bits jetzt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen.
Seine was?
Seine Bits, also diese, ja,
Ach so, du meinst, ja, Schnipsel.
Die ja so zwischendurch mal raushaut so oder sowas, weißt du? Finde ich jetzt auch nicht so geil, holt mich nicht ab. Platz 3 war auch Mario Barth bei dir.
Ja, Mario Barth vor allem fährt ja auch einfach immer die eine Schiene mit seiner Freundin und kennst du.
Macht er das immer noch? Ich weiß es, ich habe lange kein Programm mehr von ihm gesehen.
Ich auch nicht, ich gehe einfach davon aus. Und man muss ja dazu sagen, ich meine, dieser Frau diskreditiert seine Freundin seit 2002 oder sowas. Die hat einen Doktortitel und er haut oben drauf. Ich meine, wahrscheinlich ist es die Liebe seines Lebens und aber irgendwie ist es halt.
Wahrscheinlich ist das genau andersrum.
Es ist halt mega ausgelutscht und ich denke mir so, ja, nee, ist halt auch jetzt irgendwie durch. Mhm. Also also gerade jetzt in den jetzigen Zeiten, wo diese ganze Geschichte aufkommt mit Gender Pay Gap, also alles, also einfach Feminismus gerade arg im Vordergrund steht, hat der einfach seine Daseinsberechtigung nicht mehr.
Also so wie er es macht,
ja.
Momentan.
Ja. Lass mich mal direkt mit Nummer 2 machen, weil Nummer 1 haben wir beide denselben, das weiß ich jetzt schon.
Bist du dir sicher?
Ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, dass deine Nummer 2 meine Nummer 1 ist.
Meinst du?
Ja, nee, aber
sag ich mal. Nicht.
Sag mal.
Meine Nummer 2 ist Luke Mockridge.
Ah, okay, nee, den habe ich nicht.
Weil, was kann der Typ, außer dass er bei Sat.1 jeden Samstag irgendwie vor einer Kamera steht? Ich verstehe den nicht. Der ist nicht. Bin ich zu alt dafür? Der ist nicht witzig. Was macht der denn?
Der war, vielleicht zwischendurch war er mal witzig.
Echt?
Ja, so
für 5 Sekunden, oder?
Ja, aber das Ding ist halt.
Da war ich bestimmt gerade an der Bar.
Das Ding ist halt aber, dass er nicht großartig irgendwas an seinem Programm verändert.
Also das ist halt immer das gleiche Gefühl.
Ich kenne nicht sein Programm, ich kenne ihn nur aus diesen Sendungen.
Ja, und ich finde es ganz süß,
wenn er das mit diesen Kindern macht da, ne? Wo die Sachen erklären sollen.
Ja, was aber ich damit sagen will, ganz kurz.
Du kannst eine Sendung gucken und hast alle gesehen.
Ja.
Das meine ich damit, weißt du?
Du brauchst auch gar keine gucken.
Ja, okay.
Sag ich dir. Also ihr braucht Luke Mockridge, bestimmt ein netter Kerl. Falls ich ihn mal treffe, lade ich ihn auf ein Bier ein und sag Entschuldigung. Falls er das jetzt zufälligerweise hört, hast du Bock auf ein Interview bei uns? Vielleicht kannst du dich ja von. Bring ein paar Zuhörer mit. Also, so auch diese Sachen, die er mit den Kindern macht oder sowas. Das ist alles ganz witzig, aber so, das ist halt auch quasi nicht er. Also, ich habe, glaube ich, noch nie ein Solo-Programm von ihm gesehen und denke mir so, oh.
Ein Solo-Programm habe ich auch nicht von ihm gesehen.
I don't know. Maybe you are funny. Maybe. Ja, dann deine Nummer 2.
Da musste ich mich entscheiden. Es war tatsächlich ganz knapp auf und ich setze ihn aber jetzt auf die Nummer 2, weil ich denke, dass meine Nummer 1 noch ein bisschen omnipräsenter ist.
Ja.
Und deswegen halt penetranter nervt. Auf Platz 2 ist bei mir Dieter Nuhr.
Oh, das ist meine Nummer 1.
Ja, siehst du, sag ich doch. Meine Nummer 2 ist deine Nummer 1.
Ja, okay. Na, siehst du, dann kannst du ja jetzt.
Dieter Nuhr, weil dieser alte weiße Cis-Mann, Alter, der geht mir so hart auf die Nerven.
Ich weiß, wie Rassismus funktioniert.
Ja, ja, genau. Und brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen, glaube ich.
Ich fand den früher ziemlich lustig, tatsächlich.
Wusstest
durch seine ruhige Art und so, hatte der einfach, irgendwie war der cool, aber das ist halt auch schon so 13 Jahre her.
Wusstest du, dass er der Gründer, Mitbegründer der Grünen ist?
Nee, wusste ich nicht.
Jetzt weißt du das. Dylan Moore ist tatsächlich Gründungsmitglied von den Grünen.
Ernsthaft? Wie alt ist der denn? 112? Der ist 60? Ist der alt?
Ja.
Ist der alt? Gleich mal seine Wikipedia-Seite aufmachen, da steht ja alles drauf. Frühe Jahre und Ausbildung, soziales Engagement. Ja, erzähl, warum findest du den denn jetzt kacke?
Wen, Dieter Nuhr?
Ja, den Dieter.
Naja, weil erstmal wegen seinen Äußerungen, die er jetzt schon seit Wochen hier auch macht. Also es ist ja jetzt nicht nur dieses, dass er ein Buch gesehen hat, wo ihm der Titel nicht gefiel, sondern auch, wie er sich zu gesellschaftlichen Themen einfach äußert, finde ich irgendwie nicht, er trägt halt nicht bei zur Lösung des Problems. Verstehst du, was ich meine? Sondern er verschlimmert das eher noch. So, und checkt das aber irgendwie nicht, beziehungsweise bleibt da einfach ganz penetrant auf seinem Standfuß stehen und lässt sich da auch nicht belehren und sowas. Und es nervt halt einfach. Ich finde ihn auch nicht mehr lustig und das, was er macht, finde ich, wenn ich ihn sehe, dann fühle ich mich halt einfach nur angenervt.
Ich glaube, der bedient auch einfach seine Lobby, die er hat bei den 50-plus Leuten.
Genau. Und deswegen ist er bei mir nämlich auch auf Platz 2. Ja. Und nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 habe ich tatsächlich.
Naja, aber warte, wenn du Dieter Nuhr hast, dann.
Den hast du auf Platz 2.
Luke hattest du auf Platz 2.
Luke hatte ich auf Platz 2. Aber dann möchte ich noch kurz eine Honorable Mention raushauen, weil wir ja sonst ziemlich viel Übergriffiges haben. Und meine Honorable Mention wäre, sag mir Bescheid, wenn es deine Nummer 1 ist, ist Olli Pocher.
Ist Olli Pocher deine Nummer 1?
Ja.
Nein!
Ja.
Wie geil! Okay. Ja, dann komm, hau mal deine Nummer 1 raus.
Ja, Oliver Pocher, mein Damen
und Herren. Das überrascht mich, weil eigentlich warst du ja, also zumindest vor einem halben Jahr, ziemlich begeistert von ihm. Also als ich fand, für das, was er gemacht hat.
Ja, ich fand das bis zu einem gewissen Punkt auch vernünftig, dass er halt diesen ganzen Influencer-Kram hinterfragt hat. Mhm. Und weil ja viele Influencer quasi dann auch mit der Community einfach spielen.
Ja.
Und die Community denkt irgendwie, dass sich der Mensch halt für sie interessiert, aber stimmt gar nicht. So, und das wird halt eiskalt ausgenutzt und darüber hat er sich ja auch echauffiert und hat das ja auch so ein bisschen alles aufgedeckt und das fand ich gut und auch wichtig. So, aber mittlerweile ist es ja dazu wieder gekommen, dass er halt super das Maß einfach überschlagen hat. So, und Dinge einfach auch rausgehauen hat, die einfach nicht gehen, die halt wirklich beleidigend sind, die Menschen halt auch wirklich, das ist jetzt wirklich mal so ein nach unten treten, finde ich einfach. So, und das finde ich, das macht man nicht. Wenn man in einer solchen Position ist, mit so viel Reichweite, dann kann man nicht einfach wahllos irgendwelche Dinge sagen, die Menschen vielleicht so krass diskreditieren, dass die halt nicht mehr Fuß im Leben fassen, beziehungsweise dass dann jeder immer oder jeder sagt, ach guck mal, das war ja der. Wo Pocher das und das gemacht hat oder die. Und weißt du, was ich meine? Und das geht halt nicht. Und das ist halt einfach so auf den Schaden von anderer Geld verdienen, so weißt du?
Erstens das. Zweitens kann er selber nicht einstecken, weil jeden, der ihn irgendwie zu nahe kam, hat er bisher verklagt.
Ja.
Meistens. Also hat er halt juristisch einfach Distanz geschaffen, was ich halt einfach arm finde. Und zweitens, dass er das gemacht hat, war gut bis zu einem gewissen Grad, wie du sagst. Aber, und dann kam halt für mich schon der Punkt, wo ich sag so, nee, jetzt ist halt too much, weil er halt einfach die Kuh gemolken hat. Also es ging nicht darum, um irgendwas oder anfangs ging es darum, um quasi eine Haltung zu aufzuzeigen und zu vertreten und zu teilen. Und dann hat er gemerkt, geil, damit kann ich Geld machen. Und das ist genau das, weil wenn du sagst, ey, Influencer sind scheiße, bla und blub, ja, klar. Wenn du daraus aber quasi dein alltäglich Brot machst und damit Geld verdienst, dann finde ich, hat es einfach einen Beigeschmack, wenn du das schon seit fast 20 Jahren auf dem Rücken anderer machst. Und ich weiß nicht, ob du jemals Schmidt und Pocher gesehen hast, als Harald Schmidt im ersten den zur Seite gestellt bekommen hat und Da gab es eine wunderbare Szene, da wurde ist die einzige
Folge,
Harald
Schmidt ihn so ein bisschen, wo er Harald Schmidt ihn richtig fertig macht und Pocher einfach da nur steht und nichts mehr sagt.
Genau, es wurde Lady Betty Ray eingeladen, die damals eine sehr smarte Frau, die damals einfach sehr auf sexbezogenen Rap gemacht hat und er hat's halt geschafft, beziehungsweise Pocher war nachher so sprachlos.
Diese kleine Type war das, ne?
Ja, genau. Pocher war nachher so sprachlos, dass er ihr gegenüber nichts mehr bringen konnte, weil sie ihn die ganze Zeit nur gedisst hat. Und dann nachher hat Pocher aber noch einen Spruch gegen irgendeine Künstlerin, die da aufgetreten ist als Sängerin oder sowas.
Die gar nichts damit zu tun hatte.
Und dann
nicht wusste, worum es geht.
Und dann hat Harald Schmidt halt ihn einfach hart gedisst, von wegen, dass er ja Eier hat, irgendwie, wenn's um jemanden geht, der kleiner ist als er, aber gegen Lady Birchway so klein mit Hut ist.
Ja.
Die ihm Fotzensekret geschenkt hat und solche Sachen in der Folge.
Genau.
Stimmt. Harald Schmidt einfach nur daneben stand und sagte, was bist du denn für ein kleines, armes Würstchen, dass du hier dein Maul nicht aufkriegst. Und Olli Pocher auch wirklich einfach da stand und nichts mehr gesagt hat und völlig überfordert war. Und diese Folge ist bis heute nicht wiederholt worden, aber ich habe sie Gott sei Dank auf der Festplatte.
Auf YouTube gibt's die, glaube ich, auch zu sehen.
Ja, stimmt, aber sie wurde auf jeden Fall nicht nachts wiederholt oder so. Sie ist nicht im Äther des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
Und ich glaube, war das die Antilopen-Gang? Die haben einen Song draus gemacht.
Kleine, das weiß ich nicht.
Kleine miese Type, ja.
Das kann gut sein.
Der ist sogar ziemlich nice, der Song.
Okay.
Musst du dir nachher mal geben.
Ja. Ja, witzig. Okay. Finde ich gut.
Ich finde, wenn wir jetzt mal in die andere Richtung ganz kurz gehen, also einen, den ich momentan super cool finde irgendwie, weil er auch nichts mit Medien macht, also mit den Sendern zumindest, ist tatsächlich Felix Lobrecht. Ist auch ein Typ, kontroverser Typ, viele mögen ihn auch nicht, aber ich mag ihn.
Ja,
finde ich gut.
Ich mag ihn auch, ich finde ihn nur manchmal halt hart anstrengend und hart langweilig. Also irgendwie, er fährt halt immer so eine Schiene. Ich höre ab und zu mal seinen Podcast mit, wie heißt der andere?
Tommy Schmidt.
Ziemlich unterhaltsam. Clown viel von uns.
Ja.
Aber ja, also sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall einer, der es gut macht. Und wie heißt der andere Dicke denn noch da, der so lange wirklich hip war? Kristall. Den finde ich auch. Also Kristall. Ich kenne seine letzten Programme nicht, aber ich fand es halt sehr witzig, einfach wenn er von seinen Touren erzählt, wo natürlich auch vieles aufgebauscht ist. Aber. Vor allem hat Kristall auch einfach von Serda so Mundschuh geklaut, von wegen jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung und so ein Blödsinn. Aber irgendwie hat das halt wirklich für damalige Verhältnisse, heute geht's glaube ich auch nicht mehr so 2-3 Jahre später, er hat's irgendwie gesellschaftsgerecht verpackt und einfach wirklich, hat sich ja auch einfach selbst durch den Kakao jede Zeit damit gezogen.
Ja. Ja.
Immer auf Augenhöhe mit seinen Opfern. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel zu
Pocher.
Olli Pocher.
Genau, richtig. Bei Felix Lobrecht finde ich das halt ziemlich beeindruckend, dass er ist überhaupt nicht in den Medien präsent, also so Fernsehen, also macht er ja gar nichts. Und da steht ja auch kein Label. Die meisten, die du auf ProSieben, Sat.1 und so siehst, das ist ja alles hier Brainpool.
Mhm.
Ist ja auch die Firma, glaube ich, wo Stefan Raab ist da mit drin. Und die machen ja die ganzen Sendungen. Die haben auch Stromberg und sowas gemacht und alles Mögliche. Und da sind die meisten, bei denen sind die meisten Comedians unter Vertrag, die du so im Fernsehen siehst. Und Felix Lobrecht, ey, der macht sein eigenes Ding und ist super unabhängig, aber ist trotzdem mega erfolgreich. Ist momentan der erfolgreichste Comedian Deutschlands. Und ist halt richtig krass, dass man das so ohne diese Medienpräsenz einfach schaffen kann in den normalen, sag ich mal, Fernsehmedien.
Ja. Honorable Mention für die Frauen, Caroline Kebekus. Ich glaube, inzwischen ziemlich omnipräsent, aber was die Frau einfach macht, ist der Hammer.
Oder Hazel Bruggers.
Oh, die ist noch viel besser, Alter.
Hazel Bruggers finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja.
Die Hazel, ja.
Mal gucken, die wird jetzt Mama, die wird bestimmt auch noch einiges, die wird bestimmt ein bisschen ihr Programm abändern, aber die ist auf jeden Fall auch cool. Außerdem habe ich mir viele Interviews mit ihr angesehen und die ist einfach so ultra bodenständig.
Ja.
Die macht einfach Spaß, die Frau.
Gut, wir schweifen gerade voll ab wieder.
Egal. So, ich hab, wir schweifen ab. Lass uns mal zum Ende kommen, aber ich will zum Ende noch eine inspirierende Story erzählen, was mir sehr am Herzen liegt, was mir heute nämlich passiert ist.
Ja.
Wie gesagt, mir geht's im Augenblick nicht gut. Ich bin viel am Struggeln und gerade am Austarieren, wie es in meinem Leben weitergeht. Und habt auch, es gibt auch einfach ein paar, eine Handvoll Menschen, an die ich oft denke, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Unter anderem gibt es dort Sören. Sören habe ich 1996 kennengelernt. In Emschenhagen, in der Schule. Und irgendwie ist dann so knapp innerhalb von vier Jahren eine lange, lange Freundschaft. Also ich weiß, dass wir ab dem Jahre 2000 eng miteinander befreundet waren und das bis 2015. 2015 kam es dazu, dass ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, mit der dann halt seine inzwischen Frau gut befreundet war. Und irgendwie hat das zum Bruch zwischen uns geführt. Dachte ich. Auf jeden Fall hat er sich nicht mehr gemeldet. Ich habe mich dann auch noch mal gemeldet, aber da kam nichts zurück. Und das ist alles so schade. Und vor allem, weil meine damalige Lebensgefährtin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon Ex-Gefährtin, dann auch noch irgendwie so Salz in die Wunde gestreut hat mit von wegen so einem lapidaren Spruch wie, ja, du musst auch mal selber gucken, was du da machst, den ich halt nicht zuordnen konnte. Und das hat mich fünf Jahre lang, also über fünf Jahre jetzt, fast sechs Jahre verfolgt. Und heute Morgen habe ich
Spruch, oder
dieser was? Spruch und auch einfach diese Trennung. Irgendwann habe ich ihn dann bei Facebook gelöscht, weil es mir halt so weh tat. Spätestens dann, als ich gesehen habe, dass er seine Frau geheiratet hat, mit der er schon seit, ich glaube, 2003 zusammen ist. Und dort meine Ex-Freundin mit ihrem damaligen Freund dann auf der Hochzeit war. Und ich so dachte, ey, Alter, das sollte ich sein. Das hat mich so geschmerzt, dass ich ihn komplett gelöscht habe. Bin mit seiner Mutter noch bei Facebook befreundet. Naja, und heute, irgendwie in den letzten Tagen, habe ich da viel drüber nachgedacht und hatte dann den Impuls, ich kläre das jetzt. Und dann habe ich ihm bei Facebook eine Freundschaftsanfrage geschickt heute Morgen, die hat er eine Stunde später beantwortet und mir einen riesen Text geschrieben, dass er sich freut, von mir zu hören oder dass ich irgendwie wieder in sein Leben trete und wie es mir denn geht in München. Und dann habe ich ihm halt geschrieben, ey, Alter, ich muss ganz viel mit dir klären. Ich glaube, da ist ganz viel zwischen uns schiefgelaufen. Und jetzt kommt's. Das müsst ihr euch merken, Leute. Wenn ihr nicht wisst, was zwischen euch steht, zwischen dem Menschen, der sehr wichtig war und plötzlich kein Kontakt mehr, was auch immer, wenn ihr dieses Bedürfnis habt, wartet nicht so wie ich fast sechs Jahre, sondern klärt es vorher. Er sagt zu mir, dass er sich nicht gemeldet hat, weil er so ein schlechtes Gewissen hat, weil er zum Beispiel nur die Seite kannte von ihr und nicht von mir, wie es damals zu der Trennung gekommen ist. Und einfach da irgendwie komplett zwischen den Stühlen stand und nachher einfach aus dem schlechten Gewissen heraus sich nicht mehr bei mir gemeldet hat. Und ich dachte, ich wäre schuld. Und dabei, was ist keiner? Es ist einfach nur nicht vorhandene Kommunikation gewesen. Ja. Leute, verschenkt nicht eure geilste Zeit mit den tollsten Menschen daran, dass ihr nicht miteinander redet. Ganz wichtig. Ich telefoniere nämlich gleich mit dem Herrn und ich freue mich wie ein kleines Kekskind.
Was ist denn ein Kekskind?
Ich habe keine Ahnung, mir ist nichts Geileres eingefallen. Ich wollte sagen, es ist fast wie ein Orgasmus, aber das wäre wieder too much interpretation. Also lassen wir das Kekskind, das ist wenigstens süß. Ich freue mich tierisch auf diesen Menschen, dass er wieder ein Teil meines Lebens wird, weil ich das jetzt einfach forcieren möchte.
Er war mein engster Kumpel und keine Ahnung, oder einer meiner engsten Kumpel und war dann plötzlich weg. Und einfach nur, weil wir beide nicht miteinander geredet haben.
Also Maul auf, wenn es Stress gibt.
Auf jeden Fall.
Und jetzt hau ich meinen Song raus, das ist der Episode. Ich habe eine neue Band entdeckt, die heißt Blue October und die haben einen Song, der heißt Fear und der handelt inhaltlich viel von Ängsten, wie es der Titel schon sagt und das ist genau gerade, was ich durchmache, aber irgendwie höre ich da und interpretiere ich da immer so einen Funken Hoffnung mit raus in dem Song und deswegen ist der Name gerade oder der Song gerade bei mir Programm. Fear von Blue October. Herr Bednarczyk.
Wie heiße ich?
Ah, piep das mal lieber raus, sonst wissen die ja deinen Nachnamen. Nee,
ich stehe auch überall mit meinem Nachnamen drin, so kann ja jeder sehen. Ich stehe ja auch in der Öffentlichkeit.
Bertram Nazik? Bert Nazik.
Jetzt ist aber gut.
So.
Natschik? So, dann. Ich habe das.
Was?
Ich habe das Album gehört von AC/DC.
Oh.
Das neue Album. Und ja, ist halt nichts Neues. Also die haben jetzt nichts unbedingt sich nochmal neu erfunden oder so, aber es ist trotzdem geil. Und macht auch Spaß zu hören.
Und, ist halt AC/DC, ne?
Bitte?
Ist halt AC/DC.
Ist halt AC/DC, genau. Ist aber trotzdem geil geworden. Und davon packe ich einfach jetzt mal einen Song, den ich ganz geil finde, den packe ich rauf. Und das ist Shot in the Dark vom neuen AC/DC-Album.
Finde ich gut. Ja. Kenne ich nicht. Werde ich mir nicht anhören, ich mag keine AC/DC, aber finde ich gut, weil ich glaube, die meisten Menschen, die AC/DC hören, finden alles von denen geil.
Das war's.
Das war's.
Hast du noch was zu sagen?
Sprecht Probleme an. Wenn ihr merkt, ihr habt Ballast, lasst es raus, weil's völlig unnötig ist. Das ist das, was ich heute gelernt habe, das ist das, was ich gerade lernen muss. Und sei es auf Arbeit oder was auch immer, aber vor allem mit Menschen, die euch wichtig sind. Sprecht es an, weil meistens ist es einfach nur das, was man selber interpretiert. Und ich zum Beispiel interpretiere immer 2000% mehr, als da eigentlich ist. Und das ist voll unnötig. Das macht das Leben so anstrengend. Und vielleicht verliert ihr 5 Jahre. Verliert keine 5 Jahre. Seid kein Thoralf. Und seid auch keine Jana? Anna? Kommt Jana. Nicht aus Kassel. Kommt nicht aus Kassel.
Und wenn es euch mal schlecht geht oder ihr vielleicht so ein bisschen Depri gerade seid, fangt einfach mal an, Möbelstücke umzurücken.
Immer, immer.
Und, oder genau, oder komplett neu zu kaufen einfach und dann später zu denken, ach du Scheiße, was habe ich hier denn jetzt gemacht?
Oder seid wie ich, kauft euch einen Rollkragenpulli und mutiert einfach zum Münchner Szene-Typ.
Zum Münchner Szene-Opfer.
Oh, Entschuldigung. Oder seid wie ich, kauft euch einfach einen Rollkragenpulli und mutiert zum Münchner Szene-Opfer.
Das nehmen wir als Titelfolge übrigens. Jetzt
machen wir.
Okay. Münchner Szene-Opfer. Genau, das dann verabschieden wir uns von euch für heute. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ja, bleibt alle gesund. Wir sind mit in der Pandemie, nimmt Rücksicht aufeinander. Das sollte man auch nochmal kurz erwähnen. Und ja.
Gute Nacht, habt's gut.
Passt auf euch auf.
Leute. Passt auf euch auf.
Habt euch lieb.
Ich hab's.
Ciao.